Der heutige Predigttext steht in Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Ihr sollt deshalb so beten: Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Wir hören jetzt die Predigt.
Auch für mich eine Riesenfreude. Also ihr wisst gar nicht, die Bildtechniker, Tontechniker der letzten Wochen, das waren ja immer die gleichen, die wurden in den letzten Wochen sehr intensiv angepredigt. Weil das waren die einzigen Gesichter, in die ich hineinschauen konnte. Und die konnten auch, manchmal haben sie auch runtergeguckt, weggeguckt. Sie konnten es vielleicht auch auf die Dauer nicht ertragen. Wie schön ist das jetzt, in so viele verschiedene Gesichter schauen zu können und ja auch so ein direktes Feedback dann zu erleben in euren Gesichtern. Wir haben gerade gehört, Club der toten Dichter. Das war der Film, der mir direkt durch den Kopf ging, mit diesem Ausdruck, Captain, mein Captain, als ich diese Textstelle gelesen habe. Denn da kommt in ein sehr konservatives College für Jungs, kommt ein neuer Lehrer, er ist der Lehrer für Literatur und er ist total unkonventionell. Und dann fragen ihn die Schüler irgendwann, ja, wie sollen wir sie denn nennen? Und dann sagt er, ihr könnt mich einfach Herr Keaton nennen. Aber wenn ihr mich respektiert, dann sagt ihr, oh Captain, mein Captain. In der Corona-Krise las ich kürzlich, sind zwei Beobachtungen gemacht worden. Einmal die Sehnsucht nach Verlässlichkeit und Richtungsweisung. Also auch in der Wirtschaft macht man die Beobachtung in den Firmen. Man geht wieder ein ganzes Stück weg von diesem Team, von dieser Basisdemokratie hin zu dem Chef, der jetzt die wichtigen Entscheidungen treffen muss, der klar sagt, wo es lang geht. Das erleben ganz viele im Moment als eine Entlastung. Und zugleich delegiert aber dann der Chef in die einzelnen Bereiche wieder viel mehr Kreativität und Eigenverantwortung, weil er muss die großen Entscheidungen jetzt alleine treffen und braucht Entlastung in den einzelnen Bereichen. Und da ist wieder viel mehr Eigenverantwortung gefragt, bis hin eben zu den Homeoffice, wo die Leute dann eben ja sowieso auf sich gestellt sind zum großen Teil. Und dieselbe Beobachtung hat man im Politischen gemacht. Interessant ist ja, das Vertrauen in die großen Volksparteien ist wieder angestiegen. Man hört im Ausland viel Anerkennung für unsere Kanzlerin und für ihre Rede zur Lage der Nation, die so ruhig und sachlich war. Und dann aber auch mit klaren Beschränkungen, ja, dass sie klare Beschränkungen ausgesprochen hat. Und zugleich aber dann ein Aufruf zur Verantwortung, denn es gab in Deutschland keine Ausgangssperre, sondern es gab eine eigenverantwortlich einzuhaltende Abstandsregel. Sehnsucht nach Richtungsweisung und zugleich mehr Eigenverantwortung. Sind das nicht eigentlich Widersprüche? Not lehrt beten, so sagt man. Aber die Jünger Jesu wollen mehr als einen Gott, den sie nur als eine Notrufsäule immer mal wieder benutzen. Sie sehen an Jesus, welche Auswirkungen das hat, wenn man in einer richtigen, dauerhaften, tiefen Verbindung zu Gott steht. Und deshalb bitten sie Jesus, lehr uns beten. Und er bringt ihnen dann das Vaterunser bei. So ist uns das Vaterunser überliefert worden, aber eben nicht als eine Zauberformel, die man runterrattert und dann passiert irgendetwas, sondern als eine Matrix für das Gebet, eigentlich als eine Inhaltsangabe, was ist wichtig, was gehört ins Gebet. Aufbruch, Gebet. Eine Gottesdienstreihe über das Gebet, weil wir, glaube ich, in Zeiten uns befinden, wo Menschen vermehrt anfangen zu beten. Und das Vaterunser als eine Leitlinie für unsere Reihe, wir gehen es Stück für Stück durch. Heute eben der Vers 10 aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Text, worum es heute geht. Und der Leitsatz, der so über dem Gottesdienst steht, wo ich hoffe, dass, wenn du alles vergisst, dass dieser Satz irgendwie in dir in dieser Woche hängen bleibt, dass du den immer mal wieder in den Kopf bekommst. Wenn heute Wahltag wäre, wen würdest du wählen? Heute ist Wahltag. Wen wählst du? Heute ist Wahltag. Wen wählst du? Der erste Punkt, dein Reich komme, dein Reich komme. Das Vaterunser startet ja mit einer wunderbaren Beziehungsklärung, nämlich unser Vater im Himmel. Also Vater, dieser liebevolle Blick im Himmel. Wer mehr dazu wissen will, kann sich die erste Predigt dieser Reihe anhören. Und dann kommen drei Bitten. Drei Bitten, damit startet das Vaterunser. Und interessanterweise, alle diese Bitten drehen sich nicht um uns, sondern all diese Bitten sind, ja, da geht es um die Person Gottes. Geheiligt werde dein Name, dazu kann man sich die zweite Predigt anhören. Und heute eben, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann merken wir müssen über Reich Gottes heute nachdenken. Was ist das? Dein Reich komme, Reich Gottes. Israel war das Volk Gottes. Und in den ersten 200 Jahren hatte dieses Volk keinen König. Gott war ihr König. Und dann entdeckt das Volk um sie herum, alle Nachbarvölker haben Könige. Und ja, das ist eben was Greifbares. Da ist Macht und da ist Herrlichkeit, die kann man sehen, die kann man anfassen. Und so sind wir Menschen. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Und Gott gewährt dann dem Volk den Wunsch nach einem König, obwohl das Volk ja damit sagt, wir wollen was anderes als dich, Gott. Die meisten Könige, die dann kommen, taugen nicht viel. Und das Volk gerät immer wieder in Notlagen. Und wenn es dann am Tiefpunkt angelangt ist, dann ruft es Gott um Hilfe an. Und Gott schickt dann immer wieder einen Propheten oder einen neuen Heerführer oder auch einen neuen König. Und er rettet sein Volk und stellt es wieder auf sicheren Grund. Und solange dann dieser König und das Volk damit auch sich an Gott, an seinen Maßstäben, an seinem Reich ausrichtet, solange geht es dem Volk gut. Aber meistens dauert es nur eine Generation. Das ist übrigens bis heute ja so. So sehr wir uns das vielleicht wünschen, aber Gott hat keine Enkelkinder. Ich kann, so sehr ich mir wünsche, dass meine Kinder auch mit diesem Gott leben, aber ich kann das nicht vererben. Gott hat immer nur Kinder. Jede Generation neu, jeder Mensch neu, ist eingeladen, diese Entscheidung für sich zu treffen. Beim Volk Israel dauert es meistens nur eine Generation und dann war alles vergessen und dann ging das Elend von vorne los. Und jetzt zur Zeit Jesu, da war das Volk Israel eben eingenommen worden von den Römern. Die Römer waren die Besatzungsmacht. Und deshalb bedeutete für den Juden das Reich Gottes, Gott schickt jetzt einen mächtigen Befreier und vertreibt die Römer. Und das war das, was in ihren Köpfen war, wenn sie hörten, dein Reich komme. Und dann kommt Jesus. Und er tritt aber gar nicht als ein politischer Revolutionär auf, der jetzt mit allen Mitteln versucht, die Massen hinter sich zu bringen und dann die Römer zu vertreiben, sondern Jesus kommt und ihm geht es um den Einzelnen in seiner Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und dann fängt Jesus an zu predigen und der Start seiner Predigt, den lesen wir in Markus 1, Vers 15. Jesus predigte das Evangelium, die gute Nachricht, heißt es übersetzt, Gottes und sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist ganz nah. Tut Buße, das heißt nichts anderes wie kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wenn ich jetzt in eine Richtung unterwegs bin in meinem Leben, mir Ziele gesteckt habe und dann tritt jemand auf und sagt, du musst umkehren. Du rennst in die verkehrte Richtung. Das Reich Gottes ist nah. Es ist direkt hinter dir. Du musst umkehren. Dann muss ja klar sein, ja, lohnt sich das? Warum soll ich umkehren? Was ist denn das Faszinierende am Reich Gottes? Jesus reist durch Jerusalem und seine Predigt kennt nur, wenn man das sich anguckt in den Evangelien, ein Grundthema, nämlich das Evangelium vom Reich Gottes. Verbunden mit sichtbaren Zeichen, dass das Reich Gottes anbricht, dass es wirklich nah ist. Er heilt Menschen. Er überwindet das Kaputte, das Verdrehte. Wir lesen davon in Matthäus 4. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und dann, nachdem Jesus auferstanden ist, da zieht er sich mit seinen Jüngern zurück. Ich denke, das war die intensivste Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Es wird in der Bibel nicht berichtet, dass sie andere Begegnungen hatten. Es wird nicht berichtet davon, dass Jesus noch Predigten hält, dass er noch Menschen gesund macht, sondern es ist eine exklusive Zeit mit seinen engsten Freunden. Was ist das Thema? 40 Tage lang, 6 Wochen lang, intensive Zeit mit Jesus. Was ist das Thema? Apostelgeschichte 1. Ihnen, seinen Freunden, zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das war das Thema. Und dann Himmelfahrt und Pfingsten, da ziehen plötzlich diese zuvor verschreckten Menschen, die sich eingeschlossen hatten, die Angst hatten, überhaupt den Mund aufzumachen, sie ziehen los und sie predigen, sie laden Menschen zum Glauben ein, sie taufen andere, sie gründen Gemeinden. Und das Grundthema ihrer Verkündigung, könnt ihr euch angucken, Apostelgeschichte. Evangelium vom Reich Gottes. Apostelgeschichte 8 zum Beispiel. Als sie aber den Predigten des Philippus, einer der Jünger, vom Reich Gottes und von dem Namen Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Sie sind fasziniert. Diese Jünger sind fasziniert. Sie sind gepackt von diesem einen Thema, nämlich Reich Gottes. Das ist das Thema ihres Lebens geworden. Reich Gottes, man könnte auch übersetzen, Königsherrschaft Gottes. Wer ist dieser König? Ich bin überzeugt, die Faszination mit diesem Reich hat eben mit diesem König zu tun. Interessanterweise ein römischer Hauptmann. Also keiner, der zum Volk Gottes gehörte, der konnte noch nicht mal in den Tempel gehen, weil er da keinen Zutritt hatte. Der hatte keinen Zutritt zu den Heiligen Schriften, zu dem geistlichen Zentrum. Er hatte eigentlich scheinbar wenig Ahnung, worum es ging beim Glauben. Aber er hatte es mit am besten verstanden, wer dieser König ist, wer dieser Jesus ist. Sein Diener ist krank und er geht zu Jesus. Und wir wissen, dass Jesus äußerlich nicht viel hergemacht hat. Und Jesus hat auch keine großen Empfänge gemacht für die Oberen. Große Partys geschmissen, irgendwie ja, PR-Aktionen gemacht für das Reich Gottes, sondern er war einfach, wie er war. Und dieser römische Hauptmann, er geht zu Jesus und bittet um Hilfe. Und dann lesen wir in Matthäus 8, Jesus antwortete, ich will mitkommen und deinen Diener heilen. Und der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort. Und dann wird mein Diener gesund. Wisst ihr, da war ein Mann, der kannte, der wusste, was Macht ist. Der gab Befehle den ganzen Tag. Das war ein Hauptmann. Und er wusste auch, was das heißt, wenn man eine Besatzungsmacht war und wie man mit den Leuten umgehen musste, die aufmuckten. Der wusste, was Macht ist und wie man Macht einsetzt. Aber er entdeckt jetzt jemanden, der hat Macht und der nutzt sie völlig anders. Und er sagt, du hast die Macht. Du bist so viel größer als ich. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Du brauchst nur ein Wort zu sagen und das reicht. Jesu Gefangennahme. Jetzt stell dir mal vor, du hättest die Geschichte bis dahin gelesen, zum allerersten Mal. Versuch das mal. Ich weiß, das geht eigentlich ja gar nicht, weil wir genau wissen, was kommt. Ja? Aber jetzt stell dir vor, du liest die Bibel und jetzt kommst du zu Gethsemane. Du weißt, der Sohn Gottes. Und dann liest du, wie der Verräter Judas kommt und wie diese Soldaten kommen, mit Schwertern bewaffnet. Und was würde man jetzt erwarten? Kommt da jetzt ein Blitzstrahl vom Himmel? Ja, kommt da jetzt so eine Energiewelle aus Jesus raus, wie bei den Avengers? Ja, und alle fliegen, wer weiß wohin? Oder ist da plötzlich ein Heer von Engeln? Das sagt Jesus, ein Wort, sagt er zu einem seiner Freunde, ein Wort von mir. Und Gott könnte 12 Legionen, mehr als 12 Legionen Engel, über 6000 Engel schicken. Aber Jesus will die Möglichkeiten, die in seinem Wesen begründet sind, dafür nutzen, uns alle aus der Gottesferne, unsere Seelen aus der Heimatlosigkeit herauszuretten und uns wieder zu verbinden mit unserem Schöpfer, zu verbinden mit der Quelle des Lebens. Dafür gibt Jesus alles, dafür setzt er seine Möglichkeiten ein. Und dann, als Petrus diesen verzweifelten Versuch unternimmt, die Gefangennahme zu verhindern, die aus seiner Sicht absolut nicht sein darf, ja, da zieht er das Schwert und schlägt einem der Soldaten ein Ohr ab. Da nutzt Jesus seine Macht. Können wir nachlesen, Lukas 22. Einer von ihnen zog gleich das Schwert und schlug auf einen der Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl: Hör auf damit. Und dann berührte er das Ohr des Mannes und heilte ihn. Ich wüsste so gern mehr über diesen Soldaten. Ich glaube, der hat sein Leben lang sich immer wieder an sein Ohr gefasst, oder? Überlegt mal, der steht da mit irgendeiner Waffe. Soll er jemanden festnehmen? Und kriegt ein Ohr abgehauen. Und plötzlich berührt ihn jemand und in dem Moment ist er gesund, die Schmerzen sind weg und er fasst dahin und da ist alles wie vorher. Und in dem Moment muss ihm doch fast sein Schwert aus der Hand gefallen sein, weil er merkt, der, den ich da gefangen nehmen soll, der ist doch viel stärker, viel größer, viel herrlicher als ich. Faszination des Reiches Gottes geht aus von diesem König. Und die geht aus davon, wie er seine Macht und seine Herrlichkeit nutzt. Der allmächtige König dient und rettet und verbindet. Faszination des Reiches Gottes hat mit ihm zu tun. Und ich glaube, dass jeder Mensch trägt diese Sehnsucht nach so einem Glücksort, nach so einem Glücksmoment in sich. Und ich fand ein Video sehr schön, Herbert Grönemeyer, Sekundenglück, und zwar die Fan- und Freunde-Edition. Da haben ganz viele Menschen ihre Glücksmomente zusammengeschnitten. Und wir schauen uns jetzt dieses Video an. Wenn du jetzt diesen Gottesdienst online schaust, dann musst du jetzt einen Link benutzen, um dir dieses Video anzuschauen. Wir schauen uns an Sekundenglück von Herbert Grönemeyer. Und du denkst, dein Herz schwappt dir über. Fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Habt ihr gemerkt, welche Momente waren die häufigsten in diesem Video? Die häufigsten Momente waren die, wo Begegnung, wo Gemeinschaft mit anderen Geschöpfen stattgefunden haben oder Erlebnisse in der Schöpfung. Was ist dein Sekundenglück der vergangenen Woche gewesen? Denk mal einen Moment nach. In dem Moment, wo das geschieht, dieses Sekundenglück, da bekommen wir eine Ahnung vom Reich Gottes. Und da geht es fast immer um das Glück, eben im zwischenmenschlichen Bereich oder in der Verbindung mit der Schöpfung. Und bei Reich Gottes geht es dann darum, dass es dann nochmal ein drauf, nämlich da geht es um die Verbindung, um die Begegnung mit dem Schöpfer, dem Ursprung von all dem Schönen. Reich Gottes komme, dein Reich komme, so lautet das Gebet. Es kommt auf uns zu, aber es verschlingt uns nicht einfach, so wie eine Riesenwelle oder wie ein Wirbelsturm, sondern Jesus sagt, es ist nahe. Es ist da, es ist nahe. Und dann wartet er auf unsere Umkehr. Wie kommt man hinein in dieses Reich Gottes? Jesus sagt in Johannes 3, da spricht er mit einem hochgelehrten Mann, der viele Fragen hat, und der kommt nachts zu ihm, weil er sich noch nicht traut, sich zu Jesus zu bekennen. Und er kommt nachts und hat genau diese Frage: Wie komme ich eigentlich rein in dieses Reich Gottes? Und Jesus antwortet: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wasser und Geist, Taufe und Heiliger Geist. Taufe, das ist dieses freiwillige, eigenverantwortliche Antwort geben, ja sagen. Ich möchte mein Leben mit diesem Jesus, mit Gott leben. Und als Zeichen dafür lasse ich mich taufen. Und dann Geist, wir bekommen Gottes Heiligen Geist geschenkt. Und ja, diese Verbindung, ja, dass Gott sich wieder mit uns verbindet, das ist dann ja schon hineintreten in das Reich Gottes. Lukas 18, da sagt Jesus: Ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Also anvertrauen, mich diesem Jesus, mich diesem himmlischen Vater anvertrauen. Es geht um eine Entscheidung. Es geht darum, Antwort zu geben. Wir haben die Wahl. Das ist ja das Verrückte eigentlich. Dieser allmächtige König, der klatscht uns nicht an die Wand und sagt, ob du willst oder nicht, sondern er lässt uns die Wahl. Heute ist Wahltag. Wen wählst du? Und jeden Tag neu ist Wahltag. Wen wählst du? Wen wähle ich? Dein Reich komme. Einmal endgültig wird Gott seine neue Welt, sein Reich sichtbar aufrichten. Und dann, sagt die Bibel, ist alles Leid, alle Trauer, alle Krankheit, alles Kaputte vorbei, zu Ende. Das liegt noch in der Zukunft. Aber es kommt, und es ist kein Märchen. Es ist nicht irgendwie eine Fantasterei, sondern die Bibel sagt, das ist das Ziel. Das kommt, ganz sicher. Und von diesem Ziel her zu leben und auf dieses Ziel hinzuleben, darum geht es. Das begründet die Hoffnung eines Christen. Aber es kommt nicht nur irgendwann, das Reich Gottes in der fernen Zukunft. Oder wir wissen ja gar nicht wann. Das kann auch schon morgen sein. Das liegt ganz allein in Gottes Hand. Aber es kommt auch jetzt schon, unsichtbar wächst es. Jesus sagt, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt denn das Reich Gottes, da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass du es beobachten kannst. Man wird auch nicht sagen, guck mal, da ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist in euch, Luther übersetzt, inwendig. Das Reich Gottes ist schon da, sagt Jesus, und es wächst, aber wie? Dein Reich komme. Und dann geht es weiter als dritte Bitte des Vaterunsers und als zweiter Punkt heute Morgen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann müssen wir uns ja zuallererst mal fragen, ja, was ist denn der Wille Gottes überhaupt? Kann man den denn mal eben so abrufen? Paulus sagt in Römer 12, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Da steht die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, eures Empfindens, eurer Persönlichkeit, eurer Wahrnehmung. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also das Gute, das Schöne, das Heile, das Vollkommene. Wie geschieht der Wille Gottes denn im Himmel? Wir sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel. Ja, im Himmel, da geschieht er umfassend. Ein Wort von Gott und sein Wille geschieht vollständig. Das heißt, Reich Gottes ist ja dann da, wo sein Wille geschieht. Aber wie geschieht denn jetzt der Wille Gottes auf Erden? Da weiß schon jemand mehr als wir. Ja, ja, ja. Wie geschieht er auf der Erde? Wenn das Reich Gottes sichtbar kommt, in Zukunft genauso umfassend ein Wort von ihm und es passiert. Aber bis dahin passiert der Wille Gottes und das Reich Gottes wächst dadurch, durch dich, durch mich, durch uns. Freiwillig, eigenverantwortlich. In der ganzen Passionsgeschichte, die ja jetzt gerade hinter uns liegt nach Ostern, da gibt es so ganz viele dunkle Stellen, aber es gibt auch einen Mann, der ist wie so ein Lichtstrahl. Und den übersieht man aber ganz schnell. Der heißt Josef von Arimathäa. Da heißt es in Markus 15, am Abend kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr. Das war einer von den 70 vom obersten Rat. Das war, der gehörte zur Führungselite des Volkes Gottes. Und er kommt, und da heißt es, der auch auf das Reich Gottes wartete. Und der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Dieser Josef war der Einzige, wahrscheinlich der Einzige in dem ganzen Hohen Rat, der gegen die Hinrichtung Jesu gestimmt hatte. Und jetzt ist er sich nicht zu schade, öffentlich zu Pilatus zu gehen und um den Leichnam Jesu zu bitten. Und warum tut er das? Er ist ausgerichtet auf das Reich Gottes. Und deshalb tut er das Richtige. Er will das Richtige tun, das Gute, das Vollkommene. Völlig egal, ob das gerade Mainstream ist. Völlig egal, ob das seinem Ansehen schadet. Völlig egal, was die anderen 70 denken. Was ist der Wille Gottes? Lasst euch erneuern in eurem Sinn, in eurem Geist, in eurer Wahrnehmung. Da merken wir, da geht es nicht um Willenlosigkeit, da geht es nicht um einen Kadavergehorsam, sondern lasst dich erneuern. Es geht darum, dass ich meinen Willen in Deckung bringe mit Gottes Willen. Und wir sagen, wir sind Jünger Jesu und Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat den entscheidenden Kampf in Gethsemane gewonnen, indem er dann sagte, trotz aller Ängste, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Was er eigentlich sagt, ist, ich möchte meinen Willen, Gott, wieder neu abgleichen mit deinem Willen. Freiwillig. Eigenverantwortlich. Heute ist Wahltag. Und wen wähle ich? Wo wächst das Reich Gottes? Überall dort, wo wir mit unserem Willen den Willen Gottes leben. In Freundschaften, in Partnerschaften, in Ehen, in unseren Familien, in der Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz. Ist das nicht verrückt? Es gibt als Christ, es gibt nicht diese zwei Welten. Sonntags gehe ich in den Gottesdienst und da ist irgendwie Reich Gottes. Natürlich ist das hier Reich Gottes, oder? Also ich meine, man braucht sich ja nur umschauen. Das ist herrlich hier. Ja? Aber es ist doch nicht nur hier Reich Gottes, sondern da, wo du deinen himmlischen Vater mitnimmst, an deinen Arbeitsplatz, in die Schule und fragst, was ist jetzt dran, was ist zu tun, wie soll ich leben? Da wächst Reich Gottes, im Büro, an der Werkbank, wo auch immer. Auch in deinem ganz persönlichen Bereich, wie gehe ich um mit mir selbst, wie gehe ich um mit meinen Finanzen, wie gehe ich um mit meinen Begabungen, all diese Dinge. Lebe ich den Willen Gottes? Freiwillig? Eigenverantwortlich? Heute ist Wahltag. Wen wähle ich? Was können wir nun tun? Ich glaube, ganz wichtig, dass wir in die Bibel reinschauen. Wie will ich den Willen Gottes begreifen, wenn ich wenig über ihn weiß? Die Bibel lesen und immer mehr entdecken, was ist das Wesen Gottes, was möchte er für mein Leben, was möchte er für diese Welt. Bibel lesen und dann Stille. Jesus bringt seinen Willen in Deckung mit Gottes Willen nicht im Trubel, sondern er zieht sich zurück, er geht in die Stille und dort passiert das, im Gebet, dass der Heilige Geist wirklich Raum bekommt, dass er uns erneuern kann, unseren Sinn verändern kann. Und dass wir dann konkret fragen, was ist jetzt in dieser Situation das Gute, das Schöne, das Heile? Und das ist ganz praktisch, wirklich. Wenn man sich gerade auf dem besten Weg ist, wieder zu zoffen mit den eigenen Kindern, dann mal so einen Moment innezuhalten. Da wird es ganz praktisch. Und zu fragen, was ist jetzt das Gute? Was ist jetzt das Heile, das Schöne? Und da gibt es jetzt 1000 praktische Möglichkeiten, was das bedeutet. Warum sollten wir das tun? Weil ich glaube, es kann uns nichts Besseres passieren, als wenn der Bereich des Allmächtigen, der uns dienen will, der uns retten will, der uns heilen will, wenn dieser Bereich sich ausweitet, immer mehr in mir. Und um mich herum und in dir und um dich herum und damit dann immer mehr auch in dieser Welt. Und dann kann aus Sekundenglück Minutenglück werden. Vielleicht sogar Stundenglück. Oder viel besser eigentlich ein erfülltes Leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. O Captain, mein Captain, heute ist Wahltag und wen wählst du? Amen.